Dieser Podcast wird dir präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. eventag.ch.
Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Ein Grabstein, ein paar schöne Blumen und eine Kerze. Etwa so sehen bei uns die meisten Gräber auf einem Friedhof aus. Was ich bis vor kurzem nicht gewusst habe, ist, dass das Ganze auch online gibt, also im Internet. Es gibt virtuelle Friedhöfe und Gedenkseiten, die eben relativ ähnlich aufgebaut sind wie ein traditioneller Friedhof, wie man ihn kennt, in der Offline-Welt. Mit einem Foto von der Person, einem Geburts- und Todesdatum, einem schönen Text oder Spruch und man kann als Besucherin oder Besucher von dieser Seite auch etwas dazu schreiben oder eine virtuelle Kerze anzünden. Über das habe ich in dieser Folge von unserem Podcast geredet, und zwar mit der Christa Dürscheid. Sie ist Professorin für deutsche Sprache an der Uni Zürich und sie leitet das Projekt «Trauerpraktiken im Internet». Sie hat mit ihrem Team also das Trauer im Internet untersucht.
Das kann auch vielleicht auch einen anderen Blick auf unsere Gesellschaft noch geben. Wenn ein Terroranschlag passiert ist oder etwas anderes, wo alle fassungslos davor stehen und man sich fragt, wie können Menschen das Menschen antun? Und wenn man dann aber sieht, dass es da im Internet ein solches gemeinsames Trauern und Entsetzen über diese Vorfälle gibt, dann gibt es einem vielleicht auch wieder etwas mehr Mut, auch in dieser Gesellschaft auch das Positive zu sehen.
Ich habe mit Christa Dürscheid über das digitale Trauern geredet, welche Formen das es gibt und auch welche heiklen Punkte das es mit sich bringt. Ich bin Leonie Kaiser. Ich habe mich für das Thema digitale Trauer angefangen zu interessieren und ein bisschen nachgeforscht und gemerkt, irgendwie bin ich immer mehr abgetaucht und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist ein recht breites Thema. Also es ist in den sozialen Medien, es gibt Websites zum digital Trauern. Also online gibt es viel mehr Möglichkeiten als offline, wie man kann trauern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also es ist wirklich ein breites Thema. Und an der Uni Zürich wird es untersucht, digitale Trauer, im Rahmen vom universitären Forschungsschwerpunkt Digital Religions. Christa Dürscheid, Sie sind Professorin für deutsche Sprache an der Uni Zürich und Leiterin von dem Projekt Trauerpraktiken im Internet. Können Sie ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass man das angefangen hat, erforschen?
Ja, erstmal zu dem gesamten Projekt Digital Religions, digitale Religion. Dazu gehören verschiedene Teilprojekte und ich leite eines von diesen Teilprojekten und zwar eben, ich untersuche dann digitale Trauer aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Und mich interessiert schon seit Jahren der Sprachgebrauch im Alltag. Das ist mein Forschungsgegenstand. Ich habe nicht den Schwerpunkt auf dem Mittelhochdeutschen oder den Schwerpunkt eben in der Sprachgeschichte. Mein Schwerpunkt ist die Gegenwartssprache. Und Trauer wird ja eben auch sprachlich ausgedrückt. Mhm. Da können wir ja noch später darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Und es gibt eben auch verschiedene Formate, wie Trauer ausgedrückt werden kann. Über Traueranzeigen, Kondolenzbriefe, über den persönlichen Austausch von Menschen miteinander, zum Beispiel bei der Beerdigung, aber eben auch im Internet. Und da ist der Schnitt, ist mein Interesse eben Alltagskommunikation, auch Internetkommunikation und Ausdruck von Trauer, auch im Kontext eben von Trauer um eine Person, die verstorben ist. Und in dem großen Forschungsschwerpunkt digitale Religion geht es eben um ganz verschiedene Aspekte von Religiosität. Und gerade im Kontext von Trauern um Verstorbene spielt eben auch die Religion oft eine wichtige Rolle.
Und wieso ist es dann, oder was hat dazu geführt, dass man dann das zu einem Forschungsprojekt gemacht hat? Wie tut man digital trauern?
Also es gibt schon seit den 1990er Jahren Angebote im Internet, zum Beispiel digitale Friedhöfe. Wenn man sich nicht damit beschäftigt, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, was es da für ein Interesse geben mag. Auf einer Webseite, wo solche digitalen Gedenkstätten oder eben Friedhöfe vorzufinden sind, virtuell, da zu trauern. Aber eben ein solches Angebot gibt es. Und da kann man dann so eine Art Gedenkstätte für einen Verstorbenen einrichten. Und jetzt kommen seit 10, 15 Jahren noch weitere Formen des Trauerns im Internet oder über das Internet dazu. Zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken. Also was ich eben sagte, das waren dann so separate Webseiten, die betreut wurden dann von jemandem, der dieses Angebot, von einer Firma, die dieses Angebot gemacht hat. Aber jetzt, wenn wir an soziale Netzwerke denken, Facebook oder X, also Twitter oder andere, da sieht man auch oft, wenn zum Beispiel ein Ereignis ist, was sehr viele Menschen berührt, ein Terroranschlag oder eine Naturkatastrophe, dann wird kollektiv getrauert. Da müssen wir jetzt unterscheiden, trauern um eine Einzelperson, die man persönlich kennt, oder trauern in einer solchen Solidargemeinschaft in einem sozialen Netzwerk. Ja, und dadurch, dass jetzt immer mehr solche neuen Formate des digitalen Trauerns dazukommen, wird das Untersuchungsfeld eigentlich immer weiter und auch immer vielfältiger und für mich eben als Sprachwissenschaftlerin auch immer interessanter.
Mhm. Können Sie einen kleinen Einblick geben in das Forschungsprojekt? Mhm. Was untersucht man und vielleicht auch so ein bisschen, was sind schon so die grössten Erkenntnisse?
Also wie oft bei einem Projekt ist es so, dass man erstmal Daten sammelt. Man schaut eben, wie stellt sich das Trauern dar im Internet. Und wir haben jetzt in unserem Projekt 2 große Datensammlungen durchgeführt. Das ist jetzt schon abgeschlossen. Wir sind dabei, das auszuwerten. Die eine Datensammlung bezieht sich auf eine Webseite, die heißt www.gedenkseiten.de. Kann man im Internet sich anschauen. Und auf dieser Webseite gibt es eben Gedenkportale, Gedenkseiten für einzelne Personen. Ich sage später noch etwas dazu. Mhm. So wie eben es schon früher so virtuelle Friedhöfe gab, ist das jetzt quasi so eine Fortsetzung, wo Personen Angehörige trauern. Daneben haben wir ein großes Twitter-Korpus erstellt. Das heißt, wir haben sehr viele Tweets zusammengestellt und diese haben wir haben die Datensammlung erstellt, indem wir nach Suchbegriffen wie zum Beispiel Tod, Sterben, Trauer, Anteilnahme und andere solche Wörter gesucht haben in den Tweets und haben dann eine Riesenmenge von Daten, 23 Millionen Tweets. Das heißt aber nicht, dass alle diese Tweets tatsächlich in einem Trauerkontext stehen. Manchmal ist das vielleicht eine Werbung von einem Beerdigungsinstitut. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Aber es sind eben auch sehr viele Daten dabei, wo tatsächlich dann Personen eben zum Beispiel nach einem Flugzeugunglück ihre Anteilnahme bekunden oder auch, wo einzelne Personen dann darüber berichten, dass eben in der Familie jemand gestorben ist und andere das kommentieren. Also das sind die 2 großen Datenbanken, die wir haben, diese Gedenkseiten und die vielen Tweets. Und eine dritte Sammlung ist dann von Zeitungsartikeln, wo es um dieses digitale Trauern geht. Weil viele wundern sich darüber und was ist das denn? Es gibt gewisse Vorbehalte gegen diese Art des Trauerns. Wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen. Und wir haben dann die Medienberichte gesammelt. Zeitungsartikel, Interviews, Ausschnitte aus Radiosendungen, Fernsehsendungen, wo das thematisiert wurde. Und in der Corona-Zeit gab es da viele solche Artikel. Und das sind also jetzt unsere Daten. Und die werten wir jetzt nach verschiedenen Kriterien aus. Zum Beispiel eben aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist interessant, welche Ausdrucksmöglichkeiten gibt es, um Trauer zu bekunden. Wie oft wird denn in diesen Äußerungen dann auch ein religiöser Bezug hergestellt? Wie oft kommen zum Beispiel Wörter wie Himmel und Gott vor? oder in den Tweets ein Hashtag wie Rest in Peace. Danach kann man gezielt suchen. Und man kann aber auch schauen, und das ist in der Sprachwissenschaft auch interessant, in welcher Relation stehen solche Äußerungen zum Gebrauch von Bildern. Ja, also auf den Gedenkseiten wird ja oft auch werden Bilder von dem Verstorbenen hochgeladen oder es werden Emojis, diese kleinen Bildzeichen verwendet von einem Engel, einer Wolke, einem Herz, ein Herz-Emoji. Und das sind ja auch Ausdrucksmöglichkeiten der Trauer. Ja, und wir sammeln also diese verschiedenen Formen und arbeiten dann eng zusammen mit Theologinnen und Theologen in dem Gesamtprojekt. Und da versuchen wir dann Bezüge herzustellen, eben zwischen unserer Perspektive aus der Sprachwissenschaft und der theologischen Perspektive auf solche Ausdrucksformen im Internet, im Kontext auch von Jenseits, Gott und Tod und ewigem Leben. Also das wäre dann stärker die theologische Perspektive in dem Kontext. Und wir untersuchen das Sprachmaterial und Bildmaterial.
Ja. Und so ein bisschen das Ziel von der Forschung, ist das eben zum das genau vergleichen?
Es geht zum einen darum, etwas, was in unserer Zeit eine wichtige Rolle spielt. Viele, die das nicht nutzen, die haben da vielleicht keine Kenntnis davon, aber in der digitalen Welt hat das einen ganz wichtigen Stellenwert mittlerweile. Und man kann sich auch fragen, warum haben die Menschen ein solches Bedürfnis, auf diese Weise zu trauern und ihre Gefühle so öffentlich kundzutun. Weil die Gedenkseiten kann jeder besuchen und auf Twitter können das alle mitlesen. Wozu? Also es ist eine Art Bestandsaufnahme aus den Jahren 2020 jetzt bis 2024. Also dieses große Forschungsprojekt ist jetzt am Ende der ersten Phase. Und dann können wir auch weiterschauen. In der nächsten Phase zum Beispiel wird dann auch die Frage eine Rolle spielen, was jetzt die digitale Formen auch der Religion betrifft, in welcher Relation steht das zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz und inwieweit werden da auch künstliche Intelligenz da Formen kreiert, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, auch des Religiösen. Das sind dann Fragen, die in anderen Teilprojekten untersucht werden. Aber auf jeden Fall ist das für mich als Sprachwissenschaftlerin eine Möglichkeit, aktuelle Daten zu einem Themenbereich zu sammeln, zu dem es auch noch nicht so viel Forschung gibt in der Sprachwissenschaft. Also ich habe früher mich auch mit anderen Themen befasst, wie Jugendsprache oder wie WhatsApp-Kommunikation. Und das tue ich jetzt. Also auch zum Beispiel WhatsApp-Kommunikation kann ich auch jetzt im Kontext von Trauern betrachten. Aber eben, es ist jetzt alles unter diesem Fokus Trauerpraktiken. Und zwar im Internet, ja, aber natürlich auch immer im Vergleich zu den herkömmlichen Trauerpraktiken oder zu denen, die es in der Offline-Welt sozusagen natürlich weiterhin gibt. Das ist einfach eine Fundgrube an Material.
Ja, also ich habe es noch spannend gefunden, eben zum Lesen, dass es eine linguistische Perspektive auf das ganze Thema gibt. Das ist für mich noch wie ein bisschen überraschend gewesen, das hätte ich jetzt nicht gerade erwartet. Ja, können Sie da vielleicht ein bisschen sagen, was sind so erste grosse Erkenntnisse?
Also, dass es eine linguistische Perspektive gibt, ist eigentlich so überraschend nicht, denn alles, was wir in der Interaktion mit anderen Menschen tun, das läuft doch über die Sprache. Ob das jetzt Trauer ist, ob das jetzt Freude ist, ob das jetzt einfach ein Austausch über Sachthemen ist, alles ist doch sprachbezogen. Da bietet es sich das ja an, auch das vor dem Hintergrund zu untersuchen. Dann kann man sich natürlich fragen, wie wird jetzt Sprache eingesetzt? Und welche Möglichkeiten bieten sich an, um zum Beispiel auch Trost zu spenden. Und es ist ja nicht so, dass wir hier in der Psychologie sind und dann Ratschläge, Empfehlungen geben wollen, wie jetzt digital zum Beispiel auch kondoliert werden kann. Mhm. Auch das gibt es. Es gibt eben den Ausdruck von Trauer von Betroffenen und es gibt dann eben von die vielen anderen, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen, Beileidsbezeugungen geben im Internet. Und schauen wir eben auch, welche neuen Formen sich herausbilden. Und da gerade durch das Netz, das Internet, das Vernetzte weltweit, bilden sich da neue, ich sag mal, Solidargemeinschaften, Trauergemeinschaften mit fremden Menschen zum Teil. Man mag das werten oder nicht, aber für viele Betroffene, die da etwas über einen Traueranlass schreiben, ist das eine Hilfe, wenn andere sich dann da auch solidarisch zeigen, kondolieren. Und das ist ja auch ein Unterschied zum herkömmlichen Kondolieren. Da hat man ja nur der Trauerfamilie selbst kondoliert. Und es hat nicht die ganze weite Welt mitgelesen, wenn man ein Kondolenzschreiben geschickt hat. Und jetzt auf den Gedenkseiten kann man eben auch sich in ein Kondolenzbuch eintragen, wo alle mitlesen können. Man kann dann einen kleinen persönlichen Text schreiben. Man kann auch da ein kleines Bild anklicken, auswählen. Man nennt das eine Kerze anzünden. Das heißt, man kann dann per Mausklick unter verschiedenen Kerzenbildern eine auswählen und kann dann diese eben auch mit einem persönlichen, dieses Bild, mit Kerzenbild mit einem persönlichen Spruch versehen und hat dann sozusagen wie ein Grablicht oder so eine Kerze angezündet. Und das gibt also da ganz neue Formen des auch Kondolierens, wo man eben auch das Adressierens von Personen. Wenn ich im Offline-Setting, also wenn zum Beispiel ich jemandem nicht nur kondoliere, sondern auch über einen Trauerfall informiere, dann richte ich mich ja gezielt an eine bestimmte Personengruppe. Zum Beispiel an anderen Familienmitglieder oder an die, wenn ich eine Todesanzeige dann in der Zeitung publiziere, dann ist das also die Leserschaft dieser Zeitung. Oder eben, wenn ich dann aber jetzt im Internet auf einer solchen Gedenkseite etwas schreibe, dann stellen wir oft fest, man adressiert eben sowohl diese breite Leserschaft, als auch zum Beispiel die verstorbene Person, oft selbst. Das ist auch eine neue Form des Fortführens von Trauerpraktiken im Netz. Das macht man vielleicht außerhalb des Internets, indem man in Gedanken mit jemandem spricht, wenn man mit dem Verstorbenen weiterspricht oder betet. Und da sieht man dann auf diesen Gedenkseiten, dass man also eben da auch schriftlich diese Person so adressiert.
Also man schreibt nicht einfach, man tut nicht nur kondolieren, sondern man schreibt direkt an die verstorbene Person.
Ja, also sowohl die Personen, die kondolieren, die schreiben dann zum Teil eben, ja, wir fühlen mit euch, meinen also dann die Hinterbliebenen, wie das beim Kondolieren ja der Fall ist. Aber sie meinen oft, sie richten sich dann oft auch an die verstorbene Person. Das tun aber mehr noch die Hinterbliebenen selbst oder die Person, die diese Gedenkseite einrichtet. Das ist dann auf der sogenannten Profilseite. Dann ist dann wie so ein kleiner Nachruf wird dann da geschrieben und dann wird dann eben oft auch wie in einer Todesanzeige dann geschrieben, ja, du bist jetzt im Himmel, wir hoffen, dass du von da oben gut auf uns aufpasst. Aber in einer Todesanzeige ist das einmalig. Ja, und auf diesen Gedenkseiten ist das zum einen in diesem ersten Nachruf, der dann da steht, aber oft auch noch Wochen, Monate später werden dann solche Nachrichten verfasst. Also es wird sowohl immer mal wieder kondoliert, auch noch Jahre später. Es kann man noch nachschauen in der Zeit, in der Chronologie der Seite, als auch, dass die Trauernden dann auch immer wieder das Wort ergreifen sozusagen und das Wort eben auch an die verstorbene Person richten und das dann eben schriftlich da niederlegen und alle lesen es mit.
Ja. Und ist das, weil man es erst später mitbekommt? Also nein, wenn Sie sagen, immer wieder auch, also das gibt einem wie die Möglichkeit, also so eine Seite gibt einem die Möglichkeit, um das immer wieder auch zu machen. Können Sie sich das ein bisschen erklären?
Ja, ja, ich meine, welche Möglichkeiten hat man denn, wenn man um jemanden trauert und die Trauer dann eben über Monate zum Beispiel immer weiter einen auch beschäftigt? Mhm. In unserer Gesellschaft ist es doch manchmal so, dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, dass man das dann nur noch für sich behält und dass man das nicht mehr so nach außen trägt. Und für manche mag das stimmen und manche mögen sagen, ich muss auch irgendwann mal abschließen damit. Aber wir Menschen sind ganz verschieden und andere brauchen es vielleicht immer und immer wieder auch einen Verstorbenen zu erinnern und nicht nur sich selbst daran zu erinnern, sondern halt auch wieder im Internet dann auf dieser Gedenkseite dann nochmal einen kleinen Text zu schreiben, einen kleinen Gruß in den Himmel zu schicken. Und das ist dann eben, diese Möglichkeiten hat man dann auf diesen Seiten. Das ist dann auch nicht so, wie soll ich sagen, das ist dann normal. Das fällt nicht so auf. Die Seiten leben davon, dass man dann eben über längere Zeit immer wieder auch jemandem gedenken kann. Es sind Gedenkseiten, virtuelle Gedenkseiten. Natürlich kann man sagen, man kann ja auch immer wieder zum Grab gehen, auf den Friedhof gehen. Aber für viele mag das eine Hilfe sein, sich nicht nur alleine am Grab in Gedanken mit dem Verstorbenen, mit der Verstorbenen auszutauschen, sondern auch in so einer Trauergemeinschaft im Internet immer wieder auch dann auch Trost zu finden. Mhm. Ja, und diejenigen, die dann bei kondolieren, ihre Anteilnahme ausdrücken, die haben eben auch die Möglichkeit, wenn sie gar nicht vor Ort sind, wenn sie, also hier ist ein Todesfall und man wohnt selbst aber in den USA, in einem anderen Land, kann man eben auf diese Weise Anteil nehmen. Natürlich kann man sagen, das kann man doch auch dann im Offline-Kontext, man schickt einen Brief, man ruft an. Ja, aber man kann es auch nicht noch ein halbes Jahr später in der Regel und noch nicht immer wieder. Also dieses virtuelle, digitale Trauern ist eine Möglichkeit, das Ganze räumlich und zeitlich zu entgrenzen.
Ja. Und es ist ja auch wie dann eben öffentlich, aber es ist auch, also anrufen, das kommt ja niemand sonst mit, ausser die zwei Leute normalerweise. Ja. Und wenn es online geschrieben ist, dann ist es schwarz auf weiß.
Und es ist öffentlich. Nun mögen manche sagen, wieso will man das öffentlich machen? Mhm. Das ist doch gerade das Problem, dass das öffentlich ist. Ja, aber für manche ist das eine Hilfe. Es gibt ein Gefühl von eben Gemeinschaft, Vergemeinschaftung in der Trauer.
Ja. Und würden Sie sagen, Trauer ist im Internet weniger tabuisiert als offline?
Das ist eine gute Frage. Ja, also man spricht offener, eben in der Öffentlichkeit und offener darüber. Die Emotionen werden zum Teil eben stärker zum Ausdruck gebracht und eben, wie ich eben schon sagte, länger. Es ist also insofern, hat es im Internet nochmal eine andere Dimension, das Trauern. Ja. Das kann natürlich auch schlecht sein. Psychologen könnten sagen, man kann dann gar nie loslassen.
Ja. Ja. Sie haben jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber wieso, dass es Leute gibt, warum das gewissen Leuten auch hilft. Also weil man es eben öffentlich machen kann in einer Gemeinschaft und vielleicht auch über längere Zeit. Gibt es sonst noch Gründe, wieso tut man überhaupt digital Trauer?
Ja, wir haben jetzt angeschaut, wie man um eine einen geliebten Menschen trauert. Aber jetzt nehmen wir mal wirklich einen Fall, wo ein schreckliches Ereignis war, ein Terroranschlag zum Beispiel. Da sehen wir ja auch digitale Trauer. Und das untersuchen wir eben in unserem Projekt auch. Da sind dann vor allem diese Daten aus dem Twitter-X-Korpus interessant. Und das kann ja auch Erleichterung schaffen, wenn man dann sieht, dass auch andere so entsetzt sind über ein bestimmtes Ereignis. Nehmen wir den Germanwings-Absturz 2015. Da gab es ganz viele Trauerbekundungen im Netz. Da gab es eben eine Solidargemeinschaft. Man hat dann gesehen, es gibt auch andere Menschen, die, das weiß man zwar theoretisch, dass es viele andere gibt, die das auch ganz schrecklich finden und die entsetzt sind, wenn solche Ereignisse sind. Aber das kann persönlich auch ein Gefühl des Trosts wiedergeben. Und das ist dann nicht, weil man persönlich betroffen ist von dem Ereignis, wie das jetzt bei einem Todesfall in der Familie ist, aber eben, dass man dann auch Empathie spürt und das kann auch vielleicht auch einen anderen Blick auf unsere Gesellschaft noch geben, wenn ein Terroranschlag passiert ist oder etwas anderes, wo alle fassungslos davor stehen und man sich fragt, wie können Menschen das Menschen antun? Und wenn man dann aber sieht, dass es da im Internet ein solches gemeinsames Trauern und Entsetzen über diese Vorfälle gibt, dann gibt es einem vielleicht auch wieder etwas mehr Mut, auch in dieser Gesellschaft auch das Positive zu sehen.
Weihnachtszeit ist Eventzeit. Planst du ein Mitarbeiterfest oder ein Adventskonzert? Brauchst du Beleuchtung, Mikrofon oder Beamer und Leinwand? Wärst froh um technische Unterstützung für einen gelungenen Anlass? Wir von der Event AG verstehen deine Wünsche und sorgen dafür, dass Technik funktioniert. Gerne beraten wir dich und stehen dir tatkräftig am Event mit unserem umfassenden Event-Mietpark zur Seite. Du kannst deiner Veranstaltung entspannt entgegenschauen, weil mit der Event AG funktioniert Technik. eventag.ch. Kontaktiere uns jetzt mit deinem Anliegen. Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. eventag.ch.
Das haben wir vorher auch schon ein bisschen angetönt, so ein bisschen die traditionellen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Praktiken, die man kennt vom Trauern. Wie sehen Sie das im Internet? Werden gewisse Sachen übernommen oder ist das komplett eine neue Art vom Trauern?
Ja, also eben, es wird einiges übernommen aus den, ich sag mal, Ritualen, die man hat im Offline. Trauern. Mhm. Also ich hatte vorhin gesagt, da werden Kerzen angezündet, da werden virtuelle Friedhöfe besucht, da werden auch religiöse Bezüge hergestellt, indem man eben zum Beispiel davon spricht, dass jemand in Frieden ruhen möge, rest in peace. Ja. Da wird zum Gebet aufgerufen, pray for Berlin, das war nach den Anschlägen auf dem Breitscheidplatz in Weihnachtsmarkt in Berlin. Da gab es einen Hashtag, beten wir für Berlin. Also was ich sagen will, ist, aus den herkömmlichen Trauerpraktiken werden bestimmte Symbole übernommen, eben auch bestimmte Abkürzungen wie Rest in Peace. Und mit Symbolen meine ich jetzt nicht nur Kerzen, die angezündet werden. Zum Beispiel, man findet dann auch Engelsdarstellungen, Kreuzdarstellungen. Die werden dann teilweise auch über Emojis oder über andere Möglichkeiten, die Tastatur bietet, ein Kreuz dann irgendwie darzustellen. Das sind ja Symbole, die kommen aus dem religiösen Kontext, auch im Kontext von Todesfällen, die dann im Internet dann eine Rolle spielen. Oder eben, da man nun mal kein Grablicht anzünden kann, wenn man im Internet das tun möchte, bieten dann solche Plattformen Möglichkeiten, das sozusagen ja, metaphorisch zu tun. Aber es schließt dann schon an herkömmliche Trauerpraktiken.
Also das meiste wird übernommen, vielleicht ein bisschen angepasst aufs Internet.
Ja, so kann man schon sagen. Es wird vieles übernommen. Mhm. Und eben in der digitalen, virtuellen Welt versucht man das dann zu übernehmen. Man versucht es zu übernehmen und noch aber zu ergänzen um anderes. Eben zum Beispiel dieses Hashtag, das gibt es ja nicht offline. Das gibt es ja nicht. Ja. Das ist aber sehr praktisch. Indem man etwas mit einem Hashtag versieht, kann man das dann in eine neue, in einen neuen Themenstrang stellen. Also ich habe da einen Hashtag, beten wir für Berlin. Und dadurch, dass ich das mit diesem Hashtag versehe, wird das dann, werden alle Tweets, die zu diesem Thema dann verfasst sind, kommen alle in eine lange Reihe. Ja, so etwas gibt es offline nicht. Das kann man nicht machen. Oder man kann eben, in der Regel spielen Bilder offline nicht eine solche Rolle in der Trauerkommunikation. Natürlich kann man eine Todesanzeige mit einer Blume, mit einem Kreuz, mit einem Engel, einer Engelsdarstellung gestalten. Im Internet hat man eben auch die Möglichkeit, in den vielen Nachrichten, die man dann noch rund um einen Todesfall schreibt, eben das Kondolieren, das Erstellen eines Nachrufs, das auch immer mal wieder eine Nachricht, einen kleinen Text schreiben zum Gedenken an eine verstorbene Person. Das wird dann sehr oft mit Bildern noch gestaltet oder mit Musik. Also deshalb, wir sprechen dann von einer multimodalen Praktik. Das ist im herkömmlichen Trauern in Ansätzen auch der Fall. Im Gottesdienst spielt auch Musik. Oder wie gesagt, es werden auch Bilder verwendet. Bei einer Bestattung ist oft auch das Foto einer verstorbenen Person zu sehen. Aber das sind einzelne Anlässe, wo das dann der Fall ist und wo man darauf zurückgreift. Und es gibt einfach weniger technische Möglichkeiten. Und im Internet hat man die Musik, kann das dann ständig ein Kondolenzschreiben mit einem traurigen Lied untermalen. Man kann Bilder hochladen. Ja, man kann Emojis verwenden. Das sind nochmal andere Praktiken.
Ja, und eben, also Sie haben verschiedene Seiten analysiert. Können Sie vielleicht ein bisschen uns mitnehmen in so einen virtuellen Friedhof? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wenn man sich das mal anschauen möchte, kann man das im Internet tun unter einer Adresse. Die klingt sehr seltsam, aber die Adresse lautet so straßederbesten.de. Also das ist eine deutsche Webseite, Straße der Besten. Und wie gesagt, dieses Angebot, diese Plattform gibt es schon seit, ich glaube, 1995 oder so. Das ist ein sehr, schon, das war so eine der ersten digitalen Formen des Trauerns um verstorbene Menschen. Und auf dieser Plattform gibt es verschiedene Unterseiten und diese Unterseiten sind benannt nach verschiedenen Konfessionen. Da gibt es dann eine Unterseite, also einen Link, da kommt man dann auf einen christlichen Friedhof. Und auf einer anderen Unterseite, bei Straße der Besten, kommt man dann auf einen muslimischen Friedhof oder einen jüdischen Friedhof. Oder einen Friedhof für die Corona-Opfer. Also nicht konfessionsgebunden, sondern in dem Fall eben an ein bestimmtes Ereignis gebunden, das uns ja sehr lange auch beschäftigt und beschäftigt hat. Und wenn man also als Angehöriger nun auf dieser Webseite eines Grab Stein oder einen Gedenkstein errichten möchte und bestimmte Angebote auf dieser Webseite sind kostenfrei. Je nachdem, was man aber nutzt, kostet das dann auch. Aber die Basisversion ist kostenfrei. Und man möchte also da jetzt für jemanden eine Grabstätte, eine Gedenkstätte einrichten, muss man sich eben für eine solche Webseite entscheiden. Und dann kann man diese Gedenkseite gestalten. Man überlegt dann eben, welchen Text man da wählt, wie wenn man auf einem Friedhof den Grabstein, die Inschrift, die Inschrift auf dem Grabstein sich überlegt. Und man überlegt dann auch, man muss entscheiden, mit welchen Bildern man dann diese Gedenkstätte eben auch anreichern möchte. Und da bietet also die Plattform verschiedene Möglichkeiten. Eben auch, wie ich vorhin sagte, auch eine Kerze anzuzünden. Ich habe das jetzt vorhin in Bezug auf eine neuere Plattform, eben www.gedenkseiten.de, erzählt. Und diese neuere Plattform ist nicht konfessionsgebunden. Aber was ich jetzt sage, eben diese virtuellen Friedhöfe, die haben auch den Begriff Friedhof eben auch auf der Seite prominent. Das ist bei der anderen Webseite nicht der Fall. Und die bieten also eben solche konfessionsgebundenen Unterseiten an. Und dann entspricht das aber in etwa dem Angebot, was ich vorhin beschrieben habe. Man kann virtuelle Kerzen anzünden, man kann kondolieren, man kann auch später noch wieder einen kleinen Sinnspruch, einen Aphorismus, einen persönlichen Text hochladen. Das ist ein Angebot eben zum Gedenken, wie es jetzt diese neueren Entwicklungen auch gibt. Nur ist jetzt die neueren Entwicklungen sind nicht mehr so stark konfessionsausgerichtet, sondern ja, man kann religiöse Bezüge herstellen. Oft ist das aber vollkommen losgelöst von einem konfessionellen Bezug. Und man kann auf diesen Gedenkseiten, jetzt diesen neueren, werden oft auch für Prominente solche Gedenkseiten eingerichtet. Ich glaube, das war bei den virtuellen Friedhöfen früher nicht der Fall. Also zum Beispiel ist jetzt gerade vor kurzem, als der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny gestorben ist, hat man schon am selben Tag war auf der Gedenkseite für ihn dann ein Nachruf zu lesen. Und schon mittlerweile sind es schon über 3000 Personen, die diese Unterseite eben dann auf gedenkseiten.de besucht haben, die da auch etwas geschrieben haben, eine Nachricht hinterlassen haben. Ja, also das ist sowohl für Prominente als auch, und das vor allem eben auch für Privatpersonen.
Und weiss man da so ein bisschen, wer, wenn es jetzt nicht eine prominente Person ist, sondern einfach sonst jemand, wer das einmal das Profil macht oder wer das die Gedenkseite einrichtet? Also ist das meistens die Familie oder weiss man da?
Also man muss natürlich unterscheiden, wer betreibt die Plattform. Da steht dahinter ein Name, das kann man... Wir hatten die Person, die diese Plattform betreibt, auch schon mal angeschrieben. Und das andere ist, wer entscheidet sich auf dieser Plattform für eine solche Seite einzurichten, ein solches Profil, sag ich mal, auf dieser Gedenkseitenplattform? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe. Es sind oft auch Menschen, die zum Beispiel um ein Kind trauern. Also es sind oft auch Todesfälle, die vielleicht ganz besonders berühren. Die zum Beispiel, ja, man spricht ja von Sternenkindern. Kinder, die also kurz vor oder nach der Geburt gestorben sind. Und da gibt es dann auch Eltern, die für dieses Kind dann eine Seite einrichten. Und die dann oft auch durch diese Seite dann Kontakt auch mit anderen Eltern bekommen. Und das kann ja auch dann wieder ein Trost sein. Und ja, also wir haben die Personen nicht befragen wollen und können, die solche Seiten einrichten. Aber wenn man sich das so durchschaut, dann hat man den Eindruck, das sind oft ganz, Wenn Menschen sehr, sehr, sehr bewegt sind vom Todesfall, dann sehen sie sich vielleicht veranlasst, zusätzlich zu der herkömmlichen Form des Abschiednehmens auf diese Weise noch eine weitere Form des Abschiednehmens im Internet dann auch zu nutzen. Ja. Und vielleicht sind es eben auch internetaffine Menschen. Aber das sind ja mittlerweile schon sehr viele. Also wer nutzt nicht ständig das Internet? Ja.
Was sind so die Herausforderungen bei dem ganzen Thema? Also etwas, was ich mir jetzt so gefragt habe, ist sicher so Persönlichkeitsschutz zum Beispiel. Mhm. Oder also jemand, der gestorben ist, kann ja nicht mehr entscheiden, will ich, dass das Foto auf dieser Seite ist oder mein Geburtsdatum, mein Todesdatum. Ja, wie geht man da mit dem Thema um? Was haben Sie da erforscht?
Ja, das sind wirklich schwierige Fragen. Und da gibt es immer noch eine Grauzone. Ich habe mich deshalb mit einem Kollegen aus der juristischen Fakultät zusammengetan. In unserem großen Forschungsprojekt zur digitalen Religion gibt es ja, wie gesagt, mehrere Teilprojekte. Und es ist ein interdisziplinäres Projekt. Das sind also eben verschiedene Fachrichtungen, die da zusammenarbeiten. Wie gesagt, die theologische und religionswissenschaftliche Fakultät ist da prominent vertreten, aber da ist zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt, das an der juristischen Fakultät angesiedelt ist. Und mit einem Kollegen aus der juristischen Fakultät, Andreas Thier, habe ich dazu einen Aufsatz geschrieben. Er hat das dann juristisch kommentiert, welche Fragen sich eben stellen im Hinblick auf Datenschutz und postmortales Persönlichkeitsrecht. So heißt das. Also es geht eben darum, welche Rechte haben noch Verstorbene und was und da ist die Gesetzgebung in der Schweiz zum Teil anders als in Deutschland. Mhm. Das habe ich auch erst in diesem Austausch mit denen gelernt, dass da auch eben die Frage, inwieweit man dann noch das Recht am eigenen Bild hat und die Angehörigen eben vielleicht nicht einfach Fotos von der Konfirmation, von der Kommunion, von dem Pfadi-Wochenende hochladen können für die verstorbene Person, um zu erinnern an die Kindheit, an die Jugend, an das Leben oder vielleicht sogar einen Brief, den sie bekommen haben früher, dass sie den dann einfach so ins Netz stellen. Das sind Fragen, die sich da also auch stellen, aus ethischer und juristischer Sicht. Mhm. Das andere ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Account hat auf Facebook oder auf Twitter und verstirbt, was geschieht dann mit dem eigenen Account? Das ist jetzt keine Frage des Gedenkens an die Person, beziehungsweise das berührt diese Frage auch, denn bei Facebook kann man das Profil eines Verstorbenen in den sogenannten Gedenkzustand versetzen. Also die Angehörigen haben die Möglichkeit dann eben, wenn sie Zugriff haben auf diesen Account, das sind alles rechtliche Fragen, inwieweit sie diesen Zugriff dann haben, bekommen. Dann können sie dieses Konto quasi weiterführen, als ein Konto, Facebook-Konto, wenn wir das jetzt so Konto-Account nennen wollen, wo dann der Person gedacht wird, der Verstorbenen. Ja, und da gab es dann auch in Deutschland einen Fall, wo eine Mutter Zugriff auf das Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter haben wollte, um festzustellen, ob der Todesfall eventuell ein Suizid war. Das wollte sie auch da auf diese Weise herausfinden, indem sie dann die Nachrichten, die ihr da auf Facebook gepostet waren, eben auch lesen konnte. Und da gab es dann auch einen Entscheid, der ihr das dann letztlich ermöglichte und Facebook dazu veranlasste, dann ihr die Daten rauszugeben. Aber wenn man eben nicht zu lebt, normalerweise, wenn man nicht zu Lebzeiten solche Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, was geschieht mit dem eigenen Account nach dem Tod? Also, oder weitergefasst, was geschieht mit dem eigenen digitalen Nachlass? Dann ist es teilweise für die Angehörigen schwierig, da auch Zugriff darauf zu bekommen. Und das haben wir dann also in einem Aufsatz gemeinsam behandelt. Ich habe die verschiedenen Formen des Gedenkens wiederum aus sprachlicher Sicht betrachtet. Und mein Kollege hat das dann juristisch untersucht, was davon legitim ist und was dann tatsächlich solche Fragen des Persönlichkeitsrechts tangiert. Und wo man da vielleicht besser nicht hätte das eigentlich so machen dürfen. Mhm. Er hat also in dem Aufsatz halt den Rat gegeben, dass man seinen digitalen Nachlass zu Lebzeiten regelt. Das ist klar. Mhm. Aber das ist vielen klar, aber sie tun's nicht. Ja. Und dass man eben auch im Gedenken an Verstorbene daran denken muss, ob es überhaupt in ihrem Sinne gewesen wäre, Privates so eben kundzutun.
Ja. So wie Sie erzählt haben, gibt es gewisse Webseiten, virtuelle Friedhöfe, schon recht lang. Und es ist jetzt eben auch ein aktuelles Thema. Ich habe zum Beispiel letztes Mal auch gelesen, dass es jetzt mit Virtual Reality, mit diesen Brillen gibt. Dass ich habe ein Video gesehen von einer Frau, wo ihre verstorbene Tochter so wieder getroffen hat. Wie schätzen Sie die Zukunft ein von dem ganzen digitalen Trauern?
Ja, da gibt es ja auch schon so auf Netflix auch solche Sendungen, wo man dann wo gezeigt wird, wie man dann quasi einen Verstorbenen wieder erwecken kann, indem man dann eben die Person dann mit Merkmalen, äußeren Merkmalen, also eben diese Roboterfigur dann mit Merkmalen ausstattet, die der Verstorbene hat. Das hat schon was irgendwie Dystopisches. Das heißt jetzt für mich, das ist, also mir ist das unheimlich, mir persönlich, da, wenn man das tut. Ich kenne diesen Fall auch, wo eine Frau dann mit einer virtuellen Brille, einer 3D-Brille, so tut. Das kann durchaus sein, dass das die Technik da noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Auch jetzt mit der künstlichen Intelligenz, da ist es ja auch möglich, die Stimme eines Verstorbenen durch Tonaufnahmen, die man hat, dann so zusammenzustellen, dass man tatsächlich wohl das Gefühl hat, mit der Person auch immer noch ein Gespräch führen zu können. Oder eben die alten WhatsApp-Nachrichten zu sammeln und dann sie da bearbeiten zu lassen, so dass man dann, wenn man eine WhatsApp-Nachricht schickt an eine Adresse, die der Verstorbene oder eine hat oder hatte, dass dann neue Nachrichten zusammengestellt werden auf Basis dieses Materials, wie das ja auch heute mit ChatGPT möglich ist, wenn man halt ChatGPT mit Texten speist, die man geschrieben hat oder eben Zeitungsartikel, was auch immer, und sagt, schreibe mir einen Text in diesem Stil. Ja, und so kann man natürlich sagen, schreibe mir einen Text im Stil meines lieben verstorbenen Mannes, oder, und dann ist die Illusion, die wird wahrscheinlich immer mehr auch, dass da tatsächlich noch es ein Fortleben gibt des toten Menschen. Ich glaube, da gibt es noch Möglichkeiten, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, aber jetzt durch die künstliche Intelligenz und die vielen Diskussionen rund um das, was mit ChatGPT möglich ist, bekommen wir jetzt eine Ahnung davon, was man alles faken kann. Und so kann man dann wahrscheinlich auch auf diese Weise tote Menschen faken. Aber für mich ist das ein Fake.
Jetzt so, wenn Sie so über die Forschung zurückschauen oder so das, was bis jetzt in dieser Phase 1 schon gegangen ist, gibt es etwas, was Sie besonders überrascht hat oder was für Sie irgendwie raussticht?
Was ich also schon bemerkenswert finde, ist, wie stark das Bedürfnis ist, mit Verstorbenen weiter auch zu kommunizieren. Also eben nicht nur in Gedanken, sondern dass das dann tatsächlich auch so über wirklich so eine lange Zeit dann auch man immer wieder dann liest, du bist da oben im Himmel, du schaust auf uns herab, jetzt feiern wir deinen vierten Himmelsgeburtstag. Also das ist so ein Ausdruck von einem Bedürfnis, dass die Person noch präsent ist. Ich weiß das ja. Ich meine, im eigenen Erleben habe ich das ja auch schmerzhaft wahrnehmen müssen, wie man dann noch daran festhalten möchte, dass der Mensch da ist. Aber wenn man das dann in solchen ganz verschiedenen Formen auch niedergeschrieben sieht und das über einen längeren Zeitraum und das auch in einem solchen, ja, wie in einem direkten Gespräch, als sei man mit den Verstorbenen weiterhin in einem direkten Austausch. Das hatte ich nicht gedacht, dass es schon so stark ausgeprägt ist. Und also ich selbst würde das wahrscheinlich auch nicht tun wollen, aber ja.
Ja, und jetzt zum Schluss nehmen wir noch eine Rubrik von unserem Podcast rein, wo noch so ein bisschen eine persönliche Note gibt. Der Podcast heisst ja «Endlich leben, endlich leben». Was verstehen Sie darunter?
Also das ist ja doppeldeutig. Also als Linguistin würde ich sagen, das ist ja Polysem, das Wort «endlich». Das bedeutet ja, jetzt zum einen, jetzt bin ich so weit, dass ich das Leben genießen kann. Ach, endlich Leben, zum Beispiel, wenn man eben eine Prüfung hatte. So, jetzt ist endlich die Situation anders. Das ist eine positive Assoziation, die ich dann habe. Das andere ist, endlich Leben könnte auch heißen, dass das Leben endlich ist. Und das ist dann natürlich eine andere Bedeutung. Wobei die Frage ist, ob das immer negativ gesehen werden kann. Spontan hätte ich jetzt gesagt, das eine ist positiv, das andere ist negativ. Wenn das Leben endlich Leben, schaut her, das Leben ist endlich, wir müssen alle mal, wir haben das Ende vor Augen. Ein bisschen spielt das ja darauf an, endlich Leben. Und auch unser Thema heute, der Tod, spielt ja darauf an. Also es ist doppeldeutig, dieser Titel. Und das finde ich gut gemacht. Und vielleicht sollten wir das auch selber denken. Die Tatsache, dass wir sterblich sind, ist ja nicht nur etwas, was traurig ist. Ja, also von daher, manche würden sogar sagen, wenn sie sterben können, endlich. Ja, also in diesem Sinne dann aber auch endlich nicht mehr leben. Ja.
Christa Dürrscheid, danke vielmals für das Gespräch. Gibt es etwas, was Ihnen noch wichtig wäre zum Ergänzen?
Ich finde es schön, dass ich im Rahmen dieses Projekts die Möglichkeit habe, über ein Thema zu arbeiten, das mich ja eben als Wissenschaftlerin interessiert, als Sprachwissenschaftlerin, das aber auch von einer Bedeutung ist für uns alle als Menschen in unserer Gesellschaft. Also insofern kommt da beides zusammen. Also was ich jetzt untersuche und worüber ich gesprochen habe, das kann ich jetzt so wie distanziert von mir betrachten, analysieren, interpretieren die Daten. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, was ja eigentlich existenziell ist. Ja, Tod, Trauer, Abschied nehmen und Trost. Ja, und das finde ich das Schöne an diesem Thema. Und ich bin froh, dass ich im Rahmen dieses Forschungsprojekts Digitale Religion die Möglichkeit habe, daran zu arbeiten.
Wunderbar. Danke vielmals.
Gerne.
Und für mich ist das die letzte Folge von «Endlich Leben» gewesen. Mit dem Podcast geht es aber weiter. Ihr könnt euch auf neue Folgen von der Evelyn Gutknecht freuen.
«Endlich Leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.